Wir wollen uns heute mal genau anschauen, wie deine Routine ausschaut, deine Longevity-Routine ausschaut, also wie du intendierst, lange gesund zu leben.
Ich hatte im Juli keinen einzigen Tag einen Sleep-Score von unter 92.
Ich kenne niemanden sonst, der Garmin zum Sleep-Tracken nutzt, deswegen habe ich so gar keinen Vergleich.
Dann habe ich auch mal Fasten probiert und das habe ich tatsächlich überhaupt nicht vertragen. Von den 3 Wochen 3,5 Kilogramm abgenommen.
Es gibt jetzt immer mehr Studien, die rauskommen. Da wird Alkohol dann teilweise mit Heroin verglichen und was weiß ich. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber am Ende ist Alkohol halt schon eins der größten Gesundheitsprobleme, die Deutsche zum Beispiel haben.
Dann stehe ich nicht direkt auf, sondern meistens nehme ich direkt das Handy, was man ja auf keinen Fall machen sollte, und lese 10 Minuten Nachrichten.
Mein Herz blutet. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Beyond Lifespan Podcast. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema mal wieder. Wie eigentlich auch schon letzte Woche geht es heute nicht um mich, aber um dich, Mario. Schön, dass du wieder dabei bist,
Grüß dich,
als
Max.
Host ausnahmsweise mal wieder. Wir wollen uns heute mal genau anschauen, wie deine Routine ausschaut, deine Longevity-Routine ausschaut, also wie du intendierst, lange gesund zu leben und auf was du achtest. Und ja, ich würde eigentlich sagen, wir starten auch direkt gleich mal rein. Heute ist wunderschönes Wetter in München. Ich bin aufgewacht heute Morgen, habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, du auch. Grandios geschlafen. Das heißt, heute muss die Routine ja perfekt werden. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was du so zu erzählen hast. Ich weiß natürlich das meiste schon und werde mich natürlich auch immer hin und wieder mal necken. Aber ja, ich freue mich drauf. Ja, lass doch gleich mal reinstarten. Vielleicht so als genereller Punkt für diejenigen, die meine Folge schon gehört haben. Du machst das alles ein bisschen lockerer als ich. Ich bin da immer ein bisschen versteifter,
Ich sage
sagen wir
immer
es mal so.
pragmatischer.
Genau, pragmatischer hast du letztes Mal gesagt. Ich glaube, das kann man generell so sagen und das ist auch cool. Jeder hat da, glaube ich, seinen eigenen Approach. Ich gehe immer weiter ins Rabbit Hole rein, aber mir macht es halt auch Spaß, weil ich ständig neue Dinge probieren will. Und manchmal merkt man dann aber auch, und das merkt man bei dir sehr gut, du hast es ein bisschen lockerer gemacht. Man merkt eben, man macht dann irgendwann so viel, dass man wieder mal innehalten muss und mal kurz wieder ein bisschen reduzieren muss, weil viele Dinge haben dann irgendwie dann doch gar nicht so viel Impact. Und du machst das von Anfang an her ein bisschen, ja genau, pragmatischer. Das vielleicht vorneweg. Also, wir haben letztes Mal angefangen mit der Datenbasis und generell zu sagen, okay, ohne Daten macht so eine Routine eigentlich keinen Sinn. Worauf basieren wir das? Warum nehmen wir was? Warum machen wir was? Das muss irgendwie einen Datenpunkt haben, den wir steuern können, damit wir merken, okay, ist es sinnvoll oder eben nicht. Und bei dir gibt es da ja auch eine relativ breite Datenbasis. Ich würde sagen, ich überlasse jetzt die Bühne dir und lass dich ein bisschen erzählen.
Ja, also freut mich, heute auch ein bisschen darüber zu quatschen. Wir sind ja letztes Mal schon relativ tief eingestiegen bei dir. Im Grunde ist es, wie du sagst, bei einer Routine ist es so, die startet irgendwann mal, ist dann vielleicht gar nicht so komplex, wird dann immer komplexer, wird dann immer mehr und mehr und mehr. Und aber nur, wenn man halt misst und eine gescheite Datenbasis hat, kommt man am Ende halt auch drauf, das hat jetzt vielleicht gar nicht so den Impact oder das bringt es jetzt nicht und dann fällt es auch wieder raus, oder? Also man muss halt auch einfach Sachen austesten. Und die N gleich 1 Studie halt auch wirklich mal machen, damit man am Ende sagen kann, das ist jetzt gut für mich. Und deswegen behalte ich es bei meiner Routine bei. Und nur weil etwas gut für dich ist, ist es halt nicht gut für mich und umgekehrt. Das ist eben das Thema und das geht halt nur mit Messen, Messen, Messen. Und so der Klassiker ist eigentlich eine klassische Blutabnahme, eine Blutanalyse, die ist relativ umfangreich. Ich würde sowas gerne zweimal im Jahr machen, mache es momentan aber eigentlich nur einmal im Jahr. Dass man so ein sehr ausführliches Blutbild macht. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei dir, wo wir auch schon darüber geredet hatten. Das ist halt dann mal, kostet auch ein bisschen an Geld, aber es sind auch ein paar Marker dabei, die man theoretisch nicht im Verlauf sich anschauen muss. Das ist ganz klassisch. Da ist das kleine Blutbild dabei, das große Blutbild dabei, aber wir wissen ja auch, da ist nicht sonderlich viel dabei. Das geht halt dann noch ein bisschen tiefer. Man schaut sich ein paar Vitamine an, vor allem Vitamin D ist ja auch standardmäßig nicht dabei, zumindest in Österreich auch nicht dabei, ich glaube auch nicht in Deutschland. Und das ist eben relevant. Man schaut sich mal ein Homozystein an, wenn es um Gefäßgesundheit geht. Und zum Beispiel Lipoprotein A ist etwas, was man theoretisch nicht jedes Mal mitmachen muss, sondern das ist ja eh sowas, was sich eigentlich nicht über die Zeit hinweg ändert. So ein kleiner oder nicht kleiner, großer, unter Anführungszeichen genetischer Risikomarker für das Herz-Kreislauf-System. Wenn man hohes Lipoprotein A hat, ich glaube, das geht so ab 30 los, dann hat man theoretisch auch ein statistisch gesehen deutlich höheres Risiko, auch mal irgendein Herz-Kreislauf-Event, sagt man immer, zu haben. Das ist ein Schlaganfall, das ist ein Herzinfarkt. Und das war bei mir praktisch nicht vorhanden. Das war mir, ich glaube, 3. Das ist schon mal gut. Aber es gibt halt eben auch Leute.
Was war denn auffällig? Das ist ja viel wichtiger.
Ja, genau. Ich komme gleich dazu. Ja. Und das Vitamin D, ich hätte da gerne so einen Spiegel zwischen 70 und 90. Das sind Nanogramm pro Deziliter.
Genau. Nanogramm pro Deziliter.
Damit ich es auch richtig sage.
Oder, ja, genau, doch. Ja, genau. Das kommt hin.
Und ich hätte das gerne so im Bereich von 70 bis 90. Ein Labor sagt ja, ab 25 ist alles fein. Wir wissen aber ja auch, dass das ein wahrscheinlich deutlich zu niedriger Wert ist, weil der ja auch auf einer Bevölkerung beruht, die eigentlich schon einen Vitamin-D-Mangel built-in hat, unter Anführungszeichen. Und da war ich zum Beispiel nur so bei 55. Das ist was man generell einfach am Anfang mal häufiger misst, einfach um für sich selber die richtige Dosis mit dem Supplement auch zu finden. Und für mich war das aber
schon
auf jeden Fall.
Ne? Also muss man ehrlich sagen, genau. Da bist du schon wahrscheinlich die obersten 5%, wenn nicht sogar mehr.
Ja.
Aber das ist schon richtig gut. Muss man vielleicht mal in Relation setzen. Ne?
Das auf jeden Fall. Aber meine Mom hatte zum Beispiel 74, deswegen ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Das ist
und die
das
hatte
Meta
die gleiche Dosis.
Weißt du das?
Die hatte die gleiche Dosis wie okay. Ich, deswegen, ja. Genau, in München bekomme ich einfach weniger davon ab.
Ja.
Genau, aber da war noch Luft nach oben. Homozystein war soweit eigentlich alles fein. Das, da war ich sehr happy damit. Ansonsten bei den ganzen Basiswerten hat es auch gepasst, auch was die Blutfette betrifft. Also da war im Grunde nicht sonderlich was auffällig. Was nicht so gut gepasst hat, war das Omega-3-Verhältnis, beziehungsweise der Omega-3-Index, der sollte ja über 8% sein. Der war bei mir nur bei so 6,5%. Das heißt, es ist auf jeden Fall noch ausbaubar. Okay. Vor allem, weil die 8 ist ja mal so der untere Zielwert, den man eigentlich anstreben sollte. Und nicht, okay, 8 ist alles picobello und alles fein. Aber man weiß ja auch, das ist gar nicht so einfach zu schaffen. Da muss man wirklich enorm viel Omega-3 zu sich nehmen. Und ich glaube, 98% haben ja eh einen Omega-3-Index unter 8, also
ja, weshalb ja auch viele sagen, braucht man gar nicht messen. Einfach nehmen, spart man sich vielleicht sogar den Test und die Kosten dafür und dann vielleicht irgendwann mal messen und einfach schauen, wo man gelandet ist.
So habe ich es tatsächlich gemacht.
Genau,
ich habe gemessen, bevor ich mal einen
Omega-3 wahrscheinlich war der 6er-Wert sogar schon einen Wert, nachdem du was genommen hast, was mich gar nicht
ganz
so
genau.
Schlecht, wenn man es jetzt auch wieder in Relation setzt. Also ich glaube, die meisten, die jetzt mal so gar nicht darauf achten, werden wahrscheinlich irgendwie bei 4% rauskommen. Und das ist jetzt auch noch nicht unterirdisch, da gibt es auch deutlich schlechtere. Also 2% habe ich auch schon mal gesehen. Dementsprechend, ja, eigentlich schon gar nicht so schlecht.
Ja, näher war, genau, auf jeden Fall noch Luft nach oben, weil man will ja eigentlich ein Optimum haben und nicht jetzt gerade so in irgendeinem Referenzbereich drin sein, sondern soll halt auch stimmig sein. Genau, und ansonsten meine Blutanalyse, eigentlich alles fein. Ich werde das nächste Mal auch noch ein paar Hormone mitmachen. Um das auch mal zu checken, wir hatten ja mal eine spannende Folge über Testosteron. Das würde ich mir auf jeden Fall auch mal gerne anschauen. Ansonsten habe ich auch mal so ein Metabolomics-Panel gemacht. Und das ist deutlich ausführlicher noch als ein Blutbild, als ein Blutbefund. Und waren auch ein paar spannende Learnings dabei. Da stand zum Beispiel, dass die B-Vitamine nicht ganz optimal waren. In der Blutanalyse hingegen war aber eigentlich alles fein. Lag aber zugegebenermaßen auch ein bisschen Zeit dazwischen, war auch ein halbes Jahr dazwischen.
Okay.
Da ist eben rausgekommen, ja, die B-Vitamine ist noch ein bisschen verbesserungsfähig. Dann habe ich mal direkt mit einem B-Komplex angefangen. Müsste man dann jetzt nochmal kontrollieren. Serotonin war auch eher niedrig. Und das Thema hatten wir auch bei dir, wo du gesagt hast,
ja,
Serotonin ist niedrig. Und GABA war bei dir, glaube ich, auch niedrig. Und am Ende war das so ein kleiner Hinweis, okay, die Nebenniere, die ist recht beansprucht. Bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir war GABA alles fein, Cortisol war auch schön niedrig, Serotonin war aber eben auch niedrig. Und dann schaut man sich noch ein paar Werte an. Das wird jetzt wahrscheinlich den wenigsten was sagen. Tryptophan und Kynurenin. Aber ich habe immerhin meine Diplomarbeit darüber geschrieben. Deswegen war das mal ganz spannend, da mal wieder einen Touchpoint damit zu haben. Die waren im Normbereich, weil man muss sich das so vorstellen, aus der Aminosäure Tryptophan wird Serotonin produziert, aber auch Kynurenin produziert. Und wenn man eher einen entzündlichen Stoffwechsel hat, dann verschiebt sich das Richtung Kynurenin. Und sonst hat man noch genügend Bausteine praktisch für Serotonin. Ein super wichtiges Hormon, wenn es um Wohlbefinden geht, um Glücksgefühle geht und so weiter und so fort. Deswegen war es keine Stressüberlastung. Aber, und das fand ich spannend, das habe ich auch nur rausgefunden, weil ich das Ganze dann mal mir mit ChatGPT ein bisschen genauer angeschaut habe, es könnte ein Hinweis sein auf eine unzureichende Vitamin-D-Versorgung, weil, wird auch wieder ein bisschen komplex, Vitamin-D ist ja ein ganz klassisches Molekül, aber der, wenn Vitamin D an seinen Rezeptor bindet, dann geht der Rezeptor in den Zellkern rein. Das heißt, Vitamin D ist auch dafür verantwortlich, dass manche Gene abgelesen werden oder nicht. Also, dass manche Proteine produziert werden oder nicht. Und das wiederum sind Gene, die für diesen Tryptophanstoffwechsel, was ich vorher gemeint habe, eine Rolle spielen. Und wenn man eben einen Vitamin-D-Mangel hat oder eine unzureichende Vitamin-D-Versorgung, dabei eben auch wieder eine gewisse Zeit zwischen Metabolomics und dem Blutbefund, wo ich 55 hatte. Genau, wollte ich gerade
fragen, hast du zu der Zeit auch ein Vitamin-D nee. Gemacht? Okay,
genau, na, das wäre, da ja wusste ich den Zusammenhang noch nicht.
Das war glaube ich, ganz im Frühjahr oder Januar, Februar, irgendwie sowas, genau. Oder?
Also eigentlich noch mitten im Winter, wo man jetzt gar nicht so viel Zeit draußen verbringt und wo halt ein Vitamin-D-Mangel nochmal klassischer ist. Aber es heißt auch nicht zwangsläufig Vitamin-D-Mangel, sondern einfach unzureichende Vitamin-D-Versorgung. Da hat ja auch jeder so ein bisschen ein anderes Optimum. Und bei mir ist es halt dann vielleicht ein bisschen höher, damit diese Serotonin-Balance dann auch wieder stimmt. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend, auf was so ein einfaches Molekül wie Vitamin D alles einen Impact hat.
Wie viel Vitamin D, ich meine, da kommen wir gleich eh noch dazu, aber würde mich jetzt gerade interessieren, weil wir gerade dabei sind, wie viel Vitamin D hast du zu der Zeit genommen? Pro Tag?
Ich glaube 4.000 internationale Einheiten war es. Ich nehme da immer relativ konstant 4.000 internationale Einheiten, aber man
kann natürlich sein, dass sowas im Winter nicht reicht.
Ich vergesse es auch manchmal, muss man auch dazu Klassiker. Sagen. Ja. Und ich nehme dann aber auch nicht am nächsten Tag doppelt. Ich weiß, das könnte man machen. Das ist bei Vitamin D ist ja ein fettlösliches Molekül, hat ja auch eine Depotwirkung, gibt ja auch nicht umsonst Präparate, die man nur einmal in der Woche nimmt. Ich glaube trotzdem, dass es sinnvoller ist, das jeden Tag zu nehmen, aber manchmal vergisst man es halt. Und deswegen,
ja. Jeden Tag auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoller, einfach weil es ja auch einen zirkadianen Rhythmus so ein bisschen positiv beeinflussen kann, ja. Wenn man es morgens nimmt. Deswegen insofern, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Und wenn man natürlich dann einmal die Woche sich so komplett zudröhnt, weiß nicht, ob das so für den Rhythmus so gut ist, aber da gibt es, glaube ich, auch nicht wirklich Daten dazu.
Nee, aber es gibt ja auch nur die Präparate auf der Basis, dass es halt ein fettlösliches Vitamin ist und es theoretisch auch, also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch wirklich gespeichert wird. Ja. Deswegen gibt es ja auch ein Vitamin D über eine Vitamin D-Überdosierung, wo man sich auch enorm schaden kann. Deswegen ist es sicher besser, man schaut, wenn es um Vitamin D geht, in einem unteren Bereich vom Optimum zu bleiben und nicht über 90 und 100 dann rauszugehen, wie es so manche Vitamin-D-Päpste auf Social Media fordern oder sich wünschen würden. Da gibt es auf jeden Fall sehr viel. Und dann war noch spannend, mein Betain war zu hoch. Und ich habe zu der Zeit auch Betain supplementiert. Das habe ich dann gut sein lassen. Und es stand dann auch noch dabei, und ich esse sehr viel Vollkorn. Also wenn ich irgendwas esse, dann Vollkorn, wenn ich mir einen Teig mache, ist es irgendwie was mit Vollkorn, wenn ich ein Brot esse, ist es meistens Vollkorn, dass das eben auch von Vollkornprodukten kommen kann. Von
Rüben, ja, was ich mich da jetzt frage, ob der hohe oder zu hohe Verhältnis, zu hohe Betainwert, ob der wirklich einen negativen Impact hat oder ob das nicht am Ende sogar sinnvoll ist und gut sein kann, weil es ja viele gute positive Eigenschaften hat. Weil die Frage, ob man halt einfach nur im Vergleich zur Population dann hoch war, oder? Und dann, aber ja, verstehe schon, dass du es dann erstmal abgesetzt hast.
Es stand
natürlich
dabei,
schon deutlich höher, weil ich glaube, ich kann mich erinnern. Ne?
Dass ein hoher Betainwert ist ein gutes Zeichen für eine gute Muskulatur, Muskelfitness und theoretisch auch für einen Ausdauerzustand, aber dauerhaft zu hohes Betain. Und das kommt daher, dass Betain ja auch relevant ist für die Senkung von Homozystein.
Ja.
Und wenn Homozystein hoch ist, sehr wichtig für die Gefäßgesundheit, dass die Arterien nicht so steif werden, dass man weniger Entzündungsfaktoren drin hat, dann ist es wahrscheinlich auch statistisch gesehen ein Zeichen, wenn du ein hohes Homozystein hast, hast du auch ein hohes Betain, weil der Körper ständig versucht, auch gegenzuarbeiten. Vielleicht ist es vor dem Hintergrund, dass dann da steht, wenn du ein hohes Betain hast, musst du langfristig aufpassen mit der Gefäßgesundheit. Könnte sein, wäre jetzt meine Herleitung gewesen. Also vielleicht ist es ja eh alles gut.
Ich könnte mir nämlich gar nicht vorstellen, was soll es bei einer hohen Menge an Problemen machen. So, ne? Also es ist ja am Ende einfach nur eine Aminosäure mit ein paar Methylgruppen, also es ist nichts Großartiges. Ne? Wird halt, denke ich, dann einfach ausgeschieden, wenn es wirklich zu viel sein sollte. Aber ja, am Ende wissen wir es nicht genau. Ist ein Punkt. Ja.
Ja, ich gehe davon aus, dass es, wie gesagt, einfach damit zu tun hat, dass
ähnlich vielleicht auch wie bei
so Kompensationsmechanismus.
Kreatininwerte,
ganz genau.
Oder, ja auch komplett irrelevant sind in so einem Case. Ja, genau. Aber, ja.
Nee, voll.
Weiter.
Und dann war noch, also sonst hat da auch alles super gepasst, da war aber auch nochmal das Omega-3-Verhältnis mit dabei und das war da schon im Normbereich, aber halt im unteren Normbereich und deswegen auch nochmal so ein kleiner Hinweis, da ein bisschen mehr zu machen. Also vielleicht mal hin und wieder Fisch einzubauen. Und ich meine, ich nehme ja eh schon Omega-3-Supplement, das habe ich daraufhin noch ein bisschen höher dosiert. Ich glaube, von Omega-3 ist etwas, wovon man selten genug haben kann. Deswegen, aber man muss es natürlich auch mögen. Fischöl, Algenöl, das schmeckt vielen Leuten nicht. Ja. Mir macht es nichts aus und ich habe es daran dann auf jeden Fall orientiert, das ein bisschen hochzuschrauben.
Ich meine, die Daten sprechen ja auf jeden Fall dafür, obwohl es ja auch ein zu viel geben kann in dem Fall, weil es ja auch eine Art Blutverdünner ist. Ne? Aber muss man einfach im Kopf behalten, aber solange man in einem Index, man muss erstmal auf den Index von über 8 kommen und das schaffen ja eh so wenige.
Und das hatte ich noch nicht erreicht, deswegen ist es, war es für mich auf jeden Fall ein Zeichen, da noch ein bisschen mehr Gas zu geben und vielleicht auch bei der Ernährung noch ein bisschen zu schauen. Und weil am Ende macht es ja auch Sinn, wenn man das bei allen möglichen Mahlzeiten versucht ein bisschen einzubauen, dass man mal ein gutes Olivenöl nimmt, dass man mal einen Fisch isst und so weiter und so fort. Das trägt ja dann auch dazu bei. Aber das Potenteste ist sicher ein Omega-3-Supplement, weil sonst so viel Fisch kann man gar nicht essen. Und Fisch hat ja auch so ein bisschen das Schwermetallproblem, je nachdem, wo er halt herkommt, wenn er nicht aus dem eigenen Teich kommt. Deswegen muss man das alles in Perspektive sehen. Genau, ja. Aber das war's vom Thema Blut, weil Metabolomics ist ja im Grunde auch eine Blutprobe, die man da abgibt. Und wo man sich dann diese ganzen Small Molecules praktisch anschaut. Und das war auf jeden Fall für mich sehr, sehr spannend. Und da waren auch ein paar Nuggets dabei, auch wenn es natürlich auch am Ende ein gutes Zeichen war, weil der Großteil also einfach gepasst hat. Und das andere sind die Werte, die nicht gepasst haben. Das sind Werte, die man sich in der Routine auch gar nie anschauen würde. Also wenn man nur zum Arzt geht und ein großes Blutbild macht, ist alles pipi fein gewesen. Und da kann man halt noch ein paar mehr Dinge rausholen und auch beim Blutbild gibt es halt noch sehr viele Werte, um seinen Horizont zu erweitern. Was ich da noch mache, ist auch eine Proteomanalyse, weil wir das halt einfach in Haus haben. Du machst es, glaube ich, alle 2 Wochen, hast du gemeint?
Wenn ich dran denke, ja, aber ich denke, tendenziell ist es dann wahrscheinlich im Schnitt eher alle 3 Wochen. Aber okay.
Ja, ich mache es einmal im Monat oder versuche es einmal im Monat zu machen. Fahre damit eigentlich ganz gut und es ist super spannend zu sehen, wie sich das auch an die Lebensumstände eben anpasst. Wenn man mal Stress hat, wenn man mal unterwegs war, ist es schlechter. Wenn man mal krank war, logischerweise ist es auch schlechter. Also es ist eine Art von sehr sensiblem Marker, um noch mehr Daten über die eigene Biologie zu sammeln, was jetzt weggeht vom Blut, was jetzt auch weggeht vom Metabolomics. Und trotzdem wissen wir ja, dass diese proteomischen Daten auch eine sehr hohe Übereinstimmung zu den Blutdaten haben. Gibt es ja auch große Datensätze. Und die Übereinstimmung liegt ja da auch im Bereich von 80%, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Genau.
Das heißt, es ist in einer gewissen Art und Weise auch so ein kleiner, wir haben auch einen Marker für Vitamin D-Umsatz und für Vitamin E-Umsatz. Da gibt es meistens keine Überraschungen, wenn der Wert im Blut schlecht ist, dann ist er auch bei den proteomischen Daten schlecht. Und das ist ja eigentlich mal ein gutes Zeichen. Aber man hat, abgesehen vom biologischen Alter, und ich war jetzt letztens mal 22.
Ah, das ist natürlich wirklich
Mal wieder jünger, das ist ganz gut. Also -5, das war schon mal wieder ein Highlight. Bin jetzt auch der offiziell jüngste im Office.
Ja, das ist natürlich auch ein Problem jetzt.
Die anderen haben noch nicht getestet wahrscheinlich, aber so einen aktuellen Test. Aber bin jetzt wieder das biologische Küken im Office, das ist auch gut. Nee, genau. Und das finde ich sehr spannend. Auch Hallmarks of Aging ist ein interessantes Thema, die waren aber letztes Mal, da hat sich der Mehrwert tatsächlich in Grenzen gehalten, weil alle auf einem sehr hohen Niveau waren und es keinen wirklichen Ausreißer gab, wo ich jetzt sage, ah okay, da hätte ich noch einen Ansatzpunkt, um, was weiß ich, beim Mikrobiom was zu machen oder was Richtung Mitochondriengesundheit zu machen. Das war eigentlich alles sehr gut im Rahmen.
Ja, ich meine, am Ende geht es ja darum, den Lifestyle zu messen und wenn halt gerade alles passt, warum?
Ja, nee, absolut.
Also es soll ja dann auch nicht ausschlagen.
Ne? Ich sage ja, ist ja ein gutes Zeichen.
Hebel dir zeigen, sondern es geht ja wirklich darum, okay, wenn es passt, dann passt es halt auch. Ne? Aber ist ja super, super gutes Zeichen.
Ja, und das vorletzte Mal oder letzte Mal war es ja eben nicht so. Und deswegen, da gab es eben schon ein paar Ansatzpunkte und das ist ja eigentlich wiederum das Spannende. Und sonst gibt es eigentlich noch 2 Punkte. Ich mache zumindest einmal im Jahr, trage ich einen CGM für 2 Wochen. Da hat mir auch mal eine Folge darüber gemacht.
Glukosemonitor,
Ding,
was man sich in den Arm stecht und was einen quasi mit einer App zusammen am Handy, die deinen Glukosespiegel zeigt.
Genau, wird einfach die, also man sagt eigentlich immer Blutglukose, das ist ja nicht ganz korrekt, das misst ja den Blutzucker im Gewebe und nachdem der sehr, sehr ähnlich zum Blutzucker ist, ist das ein sehr guter Marker, wird auch von Diabetikern so genommen. Und ich finde das sehr spannend, weil meine Ernährungsgewohnheiten, die ändern sich ja auch von Jahr zu Jahr. Man ist ja mal mehr ungesunde Sachen vielleicht, mal isst man mehr Gemüse, mal isst man mehr Fett, mal probiert man es mal mit mehr Fleisch. Und da ist es einfach spannend zu sehen, wie sich das auswirkt. Wo hat man denn seine Schwächen? Und meine Schwächen sind auf jeden Fall Nudeln und Laugengebäck. Es gibt nichts Wilderes als Laugengebäck bei mir. Da schießt der Blutzucker durch die Decke. Und ich glaube, das ist bei den meisten Leuten so. Also bei den Nudeln gibt es ja eine gewisse Varianz. Ja. Aber Laugengebäck ist einfach universell schädlich. Ja. Also an alle, die zuhören, ich weiß, es schmeckt enorm lecker. Aber versuch ein bisschen weniger zu essen. Das ist auf keinen Fall gut. Der Rest war eigentlich super in Ordnung. Ich habe auch mal Burger gegessen, Sushi gegessen. Ich bin nicht so empfindlich bei Reis, ich bin nicht so empfindlich bei Kartoffeln. Und bei Kartoffeln habe ich auch mal getestet, einfach mal Kartoffeln direkt mit zum Beispiel so Ofengemüse zu machen und aber dann vorher die Kartoffeln, bevor ich sie in den Ofen packe, mal einzulegen in kaltes Wasser für so eine Stunde. Und das hat einen deutlichen Unterschied gemacht.
Okay,
fand ich auch spannend. Ja. Das ist also auf jeden Fall bei mir verifizierbar gewesen.
Cool.
Und ansonsten schaue ich halt eben nur auf Time and Range. Und habe mir da erstmal nur die 140 als oberes Limit gesetzt. Ich weiß, da könnte man noch ein bisschen strenger vorgehen und sagen, das ist zum Beispiel nur 120. Aber bei den 140 hat das eigentlich wunderbar geklappt, außer Nudeln und Laugengebäck waren involviert, da nicht. Aber ansonsten ja, war das ein gutes Zeichen für den anpassbaren Stoffwechsel. Und ein paar Learnings, dass man die Sachen halt dann einfach meidet. Und dann,
also wenig Insulinresistenz bei dir.
Wenig Insulinresistenz scheinbar, würde der Körpertyp ja eigentlich auch vorgeben, aber wir wissen ja auch, dass es andersrum geht. Es gibt auch Leute, die sind auch groß und schlank und haben aber einen ordentlichen Typ-2-Diabetes und das ist ja eben der nicht genetisch
vererbbar ist. Aber das ist am meisten schon ein bisschen im Bäuchlein.
Ja, da ist vor allem sehr viel viszerales Fett meistens, was man halt nicht direkt sieht.
Kleines Bäuchlein.
Also es ist nicht immer, kommt nicht immer so ganz aus dem Nichts. Das ist schon ein Thema. Schon sehen, ja. Genau, ja, und ansonsten ist noch eine, ich sage jetzt mal, die vierte Säule des klassischen Wearables. Ich habe eine Garmin-Uhr und hatte einen Rincon Ring, der hat jetzt seinen Geist aufgegeben und werde jetzt dann perspektivisch mal das Whoop testen, weil du ja immer davon so schwärmst.
Ja.
Und ich einfach gerne mal testen würde, weil ich es auch cool finde, dass man da diese Learnings hat, wenn es um Recovery geht, indem man diesen Fragebogen ausfüllt. Macht aber natürlich auch nur Sinn, wenn man den Fragebogen ausfüllt. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich das sehr verlässlich mache, weil ich die Insights
halt genau
gut finde.
Das ist bei Whoop. Also bei Whoop ist halt die einzige App aus meiner Sicht, die so richtig Actionability mitbringt und dir so ein bisschen die Power gibt, es auch zu steuern, richtig. Und das recht niederschwellig, dadurch, dass du diesen Fragebogen hast. Also ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich freue mich sehr darauf, wenn du ihn hast, dann machen wir auf jeden Fall auch eine Gruppe. Dann können wir gegeneinander antreten. Freue ich mich sehr drauf.
Ich bin vor allem gespannt, wie es sich dann auch mit der Garmin vergleichen lässt. Ich hatte jetzt nämlich eine Streak im Juli. Ich hatte im Juli keinen einzigen Tag einen Sleep Score von unter 92. Und das ist schon echt gut. Ich hatte ich habe die Garmin jetzt irgendwie 6 Jahre und ich hatte ein einziges Mal einen Sleep Score von 100. Also es ist schon schwer, die 100 zu schaffen. Außer der Tag, wo wir deinen Geburtstag gefeiert haben.
Ja gut, da war man natürlich 45. Ausnahmsweise auch mal wieder ein bisschen Uso getrunken. Das war natürlich auch gar nicht gut. Also ich war am nächsten Tag wirklich hinüber.
Ja, so. Für alle, die nicht wissen, was Uso ist, ist ein richtig grausiger Anis-Schnaps. Oder Anis-Likör, ich weiß gar nicht.
Ja, keine Ahnung. Es schmeckt halt wie Lakritz und ist eh ganz lecker. Also wenn man Lakritz mag.
Schmeckt gar nicht gut. Nee, auf jeden Fall, da war es nur 45, aber ansonsten war wirklich eine gute Streak gehabt. Aber kommt halt eben auch daher, Schlaf, super Prio bei mir und keinen Alkohol getrunken. Da kommen wir eh noch mal später dazu. Und ja, was schaut man sich da sonst noch an bei diesen Wearables? Ich schaue mir meine HRV an, ich schaue mir meine Ruheherzfrequenz an. Die ist meistens so bei 40. Also meine normale Ruheherzfrequenz ist immer 40. Meine VO2 Max ist 52. Machen wir ja perspektivisch sicher auch noch mal eine Folge. Mein VO2 Max ist nämlich 52, ohne dass ich eigentlich irgendwelches Ausdauertraining mache, was eigentlich schon sehr guter Wert ist. Ich glaube, Perzentil 87. Das
ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man wenig Körperfett hat.
Ne? Das stimmt.
Nicht vergessen.
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Faktor.
Lifehack.
Ja, das ist ein Lifehack in vielerlei Hinsicht, auch ein Longevity-Hack. Und genau, das sind so die wichtigsten Werte. Und klar, der Garmin ist halt einfach super fürs Training. Wenn man mal laufen geht, wenn man mal wirklich einen Ausdauersport macht, dann kommt eigentlich wenig um eine richtige Sportuhr drumherum. Das muss jetzt keine Garmin sein, das kann auch eine Suunto oder eine Polar sein. Aber ich glaube, da setzt kein Ring und auch nicht das Whoop so eine wirkliche Trainingssteuerung, weil das Whoop hat halt schlichtweg kein Display. Wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt gerne Zone 2 laufen, dann kannst du nicht immer mit deinem Handy vorm Gesicht rumlaufen, weil das Whoop hat halt kein Display und ein Ring genauso wenig.
Aber dafür ist das Abo teuer. Das darf man nicht vergessen, Mario. Deswegen,
das ist sehr relevant.
Genau. Na gut, jetzt haben wir lange gebrabbelt über was du alles so testest. Jetzt müssen wir mal wirklich die Routine uns anschauen, aus meiner Sicht. Kannst uns ja einfach heute deinen Tagesplan mal so ein bisschen erklären. Du bist heute Morgen aufgewacht. Um 7 Uhr haben wir schon besprochen. Wir haben beide schon gesehen, okay, wir sind zur gleichen Zeit aufgestanden. Deswegen steht das auch schon Kaffee bei mir, weil wir sind schon länger als
die Zeit ist vorbei, genau.
So, und jetzt schieß los. Wie sieht's aus? 7 Uhr klingelt der Wecker oder was ist dann los?
Ja, genau. Um 7 Uhr klingelt eigentlich immer der Wecker. Außer am Wochenende stelle ich mir keinen Wecker, aber ich wache trotzdem jeden Tag um Punkt 7 Uhr auf. Also das geht irgendwie gar nicht mehr anders. Auch wenn ich bis 2 in der Früh wach bin, ich wache trotzdem um 7 Uhr auf. Also
das ist fies.
Das ist fies. Das ist irgendwie, kann man ja theoretisch auch umstellen, aber ich bin damit eigentlich fein. 7 Uhr ist eine gute Zeit und man hat viel vom Tag. Und dann stehe ich nicht direkt auf, sondern meistens nehme ich direkt das Handy, was man ja auf keinen Fall machen sollte, und lese 10 Minuten Nachrichten. So 10, 15 Minuten schaue ich mir dann einfach die Nachrichten an.
Mein Herz blutet.
Also. Ja, ich weiß, du bist ja sehr straight, aber ich brauche den Cortisol-Spike nicht in der Früh. Deswegen mache ich da wirklich, ich wache mit Wecker auf, lese mir dann 10, 15 Minuten wirklich die News durch. Ich finde das auch spannend, da weiß man schon mal grob, was ist in der Nacht passiert, was geht in der Welt so vor sich. Auch sehr relevant. Stehe dann auf, trinke Wasser, mache mir aber keine Elektrolyte rein, sondern meistens ein Kreatin mit rein, trinke dann 2 Gläser Wasser. Das ist jetzt nicht, weil ich Kreatin immer in der Früh nehmen will. Also grundsätzlich ist der Zeitpunkt da jetzt mir nicht so wichtig, aber es bietet sich halt einfach an, weil ich gehe auch in der Früh dann zum Sport meistens direkt und mache da aktuell eigentlich fast nichts für die Ausdauer. Tut mir auch ein bisschen weh, das zu sagen, weil mindestens 1 bis 2 Mal die Woche sollte man es ja doch schaffen, Cardio zu machen.
Ja, aber das ist halt so bei so Typen wie uns, die generell sehr schlank sind, da ist halt der Wille immer viel stärker, Muskelmasse aufzubauen und weniger so, ach, Cardio, da verliere ich ja wieder Gewicht, muss ich noch mehr essen, damit ich Masse aufbaue. Und das ist halt schon, also ich kann das total verstehen. Ich habe jetzt jahrelang auch, oder reden wir dann vielleicht auch mal in der VO2 Max-Folge drüber, jahrelang auch kein Cardio gemacht und ich kann es total verstehen. Man hat halt viel mehr Drang, ins Gym zu gehen.
Und man will halt ein bisschen mehr Masse einfach haben und es geht bei mir jetzt eh schon so schwer, aber ich ziehe das jetzt eigentlich schon relativ und Anführungszeichen lange durch. Ich mache es zumindest mal so seit 3 Monaten super konsequent, dass ich in der Früh 4 bis 5 Mal die Woche ins Gym gehe. Das ist auch nicht ewig, das ist so eine Dreiviertelstunde meistens, 50 Minuten, je nachdem, mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer, je nachdem, ob man einen Termin auch hat in der Früh. Und fahre damit eigentlich sehr gut. Und das Spannende ist, ich komme jetzt nicht wirklich viel breiter vor in der Zeit, also vielleicht ein bisschen, aber vom Gewicht her mache ich bei allen Übungen eigentlich Minimum so 25-30% mehr Gewicht. Und das ist ja dann eigentlich schon mal eine gute Dynamik. Und vielleicht kommt das andere irgendwann noch, ne?
Ja, die Kraft ist offensichtlich gestiegen, aber du isst zu wenig für die Masse, Mario. Vielleicht. Musst du mehr essen. Aber gut, ja, ist natürlich trotzdem ein geiler geile Entwicklung, muss man echt sagen.
Ja, nee, das macht mich auch ganz happy, ist auch eine Motivation, das weiterzumachen, aber der Fokus ist halt eben, ja, ist halt auf Kraft, oder? Man macht halt Oberkörpertraining, auch Beintraining und die klassische Cardio-Training oder Ausdauertraining kommt da ein bisschen zu kurz, aber ich habe jetzt auch mal angefangen, zumindest einmal die Woche kurz laufen zu gehen, das ist halt meistens am Wochenende dann, weil es mag ich in der Früh unter der Woche nicht so, aber am Wochenende halt dann einmal irgendwie 10 Kilometer laufen gehen, entspannt, das ist auch was ich merke, dass mir gut tut. Genau. Und danach, nach dem Training, trinke ich dann meistens auch noch einen Proteinshake. Und ich habe jetzt neulich gelesen, da gibt es auch eine Studie, die gesagt hat, okay, ja, man sollte direkt nach dem Training, vor allem wenn es ein sehr starkes Training war, aufpassen mit dem Proteinshake danach, wenn der nämlich irgendwie eine schlechte Qualität hat, viele Süßungsmittel drin hat, vielleicht auch noch irgendwie Zucker drin hat, ist das schlecht für die Darmbarriere.
Interessant. Die Studie musst du mir mal zeigen.
Die können wir uns gerne anschauen und gelesen habe ich das tatsächlich bei der Hanna Samira auf LinkedIn.
Ah ja,
die auch Shoutouts. Sehr viel für rund um dieses Thema Darmgesundheit macht, Mikrobiom macht und die hatte da jetzt auch einen spannenden Post dazu, eben auch mit einer Quelle.
Also wenn man ein starkes Training gemacht hat, also ein sehr ausführliches, die Darmbarriere ist dann einfach ein bisschen geschwächt. Und dann werden Dinge, die man nicht unbedingt aufnehmen möchte, eher aufgenommen. Es wird alles ein bisschen
zum Beispiel Thema Leaky Gut. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen und theoretisch, früher hat es ja immer geheißen, ja, nach dem Training sofort irgendwie direkt einen Proteinshake trinken, weil das anabole Fenster ist ja irgendwie nur eine Stunde. Heutzutage weiß man ja, dass das anabole Fenster ein bisschen länger ist. Also es ist auch noch ausreichend, wenn man den Proteinshake im Laufe von 4 bis 5 Stunden danach trinkt. Hat da immer noch einen guten Effekt. vielleicht ist das dann am Ende auch für dieses Thema Mikrobiom und Darmgesundheit ja, ein bisschen besser. Ich habe dann gestern nochmal versucht, auch ein paar andere Studien zum Thema zu finden. Und es gibt ein bisschen was, aber das ist noch alles relativ neu, wo man sich das angeschaut hat. Also grundsätzlich ist es so, Protein nach dem Training macht Sinn, es wird gut aufgenommen und es landet auch da, wo es soll. Aber ja, da muss man halt auf jeden Fall drauf achten.
Das ist natürlich dann wieder in dieser Süßungsmitteldebatte und so drin, da halten wir uns das mal raus.
Ja, aber, also ich glaube auch nicht, dass Süßungsmittel per se schlecht sind.
Ja, genau.
Es gibt sicher bessere und schlechtere, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Protein auf jeden Fall, wieso trinke ich den Proteinshake? Weil ich sonst unter keinen Umständen auf mein Proteinziel am Tag komme. Da sind bei mir so 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und damit eigentlich gar nicht so viel, weil das sind nicht mal 110 Gramm Protein. Aber ohne einen zusätzlichen Proteinshake würde ich halt also auf die
du
Menge nicht kommen.
Da auf Magermasse oder auf Gesamtmasse? Also
Gesamtmasse, okay. Ja. Genau. Mhm. Deswegen ja, ist ein Proteinshake auf jeden Fall wichtig und es gibt ja ein paar, die auch tatsächlich schmecken. Insofern, ich bin da sehr picky, würde ich mal sagen.
Ja.
Deswegen ja, bin ich da froh, was Gutes gefunden zu haben und deswegen ja, ist das bei mir auch fix in der Routine mit dabei. Und dann bei den Supplements ist es so, ich habe da so keinen fixen Zeitpunkt am Tag, wo ich die immer nehme, dass ich sage, jeden Tag in der Früh nach dem Aufstehen nehme ich gleich meine Supplements und ich achte da auch weniger darauf zu sagen, das nehme ich in der Früh, das nehme ich zum Mittag und das nehme ich am Abend. Dann ich nehme meistens alle Supplements auf einmal, aber schaue halt dann schon, da sind ja auch fettlösliche Stoffe mit dabei, dass wenn ich die Supplements nehme, dann ist es auf jeden Fall zu Normalzeit. Das ist so ein bisschen der pragmatischere Ansatz, dass ich nicht sage, ich teile mir das jetzt bei meinem Tag auf, ich nehme alles auf einmal, meistens auch sehr, sehr konsequent, aber halt eben immer zu Normalzeit, um ein bisschen bei der Bioverfügbarkeit noch rum zu optimieren. Und was zählt da dazu? Die ganzen Klassiker, Vitamin D ist dabei. Ich habe schon gesagt, das sind meistens so 4.000 bis 5.000 internationale Einheiten. Ich habe jetzt ein bisschen mehr genommen, weil ja bei den Metabolomics, dass man ja auch so interpretieren kann, dass man einen Vitamin D-Mangel hat, fand ich eben sehr spannend. Magnesium nehme ich auch, denn ich meistens Magnesium-L-Treonat und ein Magnesium-Komplex gemischt. Also zwei Kapseln Magnesium-L-Treonat, das sind dann so um die 100 Milligramm, also essentielles Magnesium, elementares Magnesium, danke. Und dann noch ein Magnesium-Komplex und da auch nochmal so um die 200 Milligramm.
Elementares
immer, genau. Mhm. Damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ansonsten nehme ich noch Omega-3, das sind meistens so 2500 Milligramm am Tag. Mal nehme ich Kapseln.
Reines, also EPA, DHA oder?
EPA und DHA insgesamt.
Okay.
Also nicht Fischöl, sondern wirklich 2500 Milligramm Omega-3. Das ist, entweder nehme ich es flüssig oder ich nehme es halt in Kapseln. Bei den Kapseln nehme ich halt dann eine mehr, als draufsteht. Mhm. Weil ich ja immer noch nicht meine 8% erreicht habe. Genau. Ansonsten ist Kreatin noch relevant. Wie gesagt, das ist das Einzige, was ich nicht immer zusammennehme, sondern das mische ich mir einfach in der Früh ins Wasser. Aber ich habe sonst eigentlich nur Kapseln. Deswegen nehme ich die Kapseln meistens alle zusammen. Und ein Pulver kann man sich ja auch mal in einen Shake reinmischen. Das passt eigentlich wunderbar. Ich habe noch ein gutes Multivitamin, beziehungsweise...
Kreatin, wie viel?
5000.
Also 5 Gramm, okay. Mhm.
Genau, 5000 Milligramm. Und damit bin ich eigentlich sehr happy. Das ist theoretisch auch die Tagesempfehlung. Man kann auch noch ein bisschen höher gehen. Aber ich bin damit eigentlich sehr happy. Ich wollte es jetzt auch mal für Schlaf probieren am Abend, aber ich schlafe per se eigentlich schon sehr gut, deswegen ist es immer schwierig, beim Schlaf noch einen guten Hack zu finden, weil ich das sehr schwer objektivieren kann dann. Weil ich hier ausgeschlafen aufwache und wenn jetzt der Sleep Score von 95 auf 96 geht, das ist kein signifikanter Unterschied, wo man jetzt sagen würde,
ich bin gespannt, wie Whoop dann deinen Schlaf interpretiert.
Ja.
Ich weiß nicht, ich kenne niemanden sonst, der Garmin zum Sleep-Tracken nutzt, deswegen habe ich so gar keinen Vergleich. Würde mich ja total interessieren. Ne?
Ja, das können wir dann auf jeden Fall gut vergleichen.
Ja,
ansonsten ist noch ein Multivitamin dabei, beziehungsweise eigentlich ist es eher ein B-Komplex. Ich nehme mal ein Multivitamin und mal ein B-Komplex. Ich will nicht dauerhaft ein B-Komplex nehmen, aber ja, ein Multivitamin ist üblicherweise ein bisschen niedriger dosiert und dann gibt es noch so einen hochdosierten B-Komplex. Was ich dann auch gerne nehme, ist Q10, Coenzym Q10. Einfach für Mitochondriengesundheit, hat jetzt keinen konkreten messbaren Grund, dass ich sage, da habe ich irgendwie noch ein Defizit. Aber wenn man sich eben bewegt, wenn man Sport macht und manchmal auch Stress hat, ist das ein gutes Supplement, denke ich mal.
Dann musst du das auf jeden Fall auf die Wunschliste für die nächste Blutabnahme.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Und da kann man ja auch mal vielleicht ATP messen. Kann man ja auch mal mitmachen, das wäre sicher spannend, um darauf mal basierend zu entscheiden, ob das noch Sinn macht oder nicht. Und dann nehme ich noch so ein Symbiotikum, was auch eigentlich das Produkt von uns insofern kann ich ja jetzt auch sagen, das ist so eine Mischung, die, also aus Bacillus subtilis ist da dabei und so eine synthetische Aminosäure und die sollen ein paar andere, ich sag jetzt mal, Grüntee-Extrakt ist noch mit dabei und so, aber die sollen eigentlich dafür sorgen, dass man mehr von diesen Small-Chain-Fatty-Acids auch produziert im Darm und das ist eben wiederum auch sehr gut für die Gesundheit, weiß man mittlerweile auch aus Hunderten oder Tausenden Studien. Das ist, ja, was, wo ich auf jeden Fall das Gefühl habe, dass es mir gut tut, aber du hattest ja letztens gemeint, du testest das am Abend und
meine Recovery,
deine Recovery ist besser.
Interessanterweise, ja, ich bin jedes Mal wieder schockiert. Aber
sag nicht schockiert, sag positiv überrascht.
Ja, dass es darauf so einen krassen Impact hat, das hat mich einfach gewundert, weil ich meine, der Sinn von dem Produkt ist ja eigentlich, den Fettstoffwechsel auch stark anzuregen, oder? Und einfach generell einen gesünderen Insulin-Fettstoffwechsel zu haben. Und dass es dann so einen krassen Impact bei jemandem hat, der eigentlich nicht annähernd Insulinresistenz hat auf den Schlaf, beziehungsweise auf die Recovery, das hat mich einfach extrem überrascht. Ja.
Ich nehme es eigentlich auch nur wegen den zwei guten Studien, die es dazu gibt. Ja. Und ich konnte jetzt noch nicht wirklich für mich sagen, hat das einen Benefit oder hat das keinen. Aber deswegen freue ich mich jetzt aufs Whoop. Und dann können wir mal checken. Dann muss ich es mal weglassen.
Die Studie machen, ja.
Dann muss ich es mal weglassen einen Monat. Dann nehme ich es wieder einen Monat. Und dann schauen wir mal, ob das bei mir auch einen Benefit hat. Das sind so die Regulars, die ich eigentlich jeden Tag nehme. Und dann nehme ich Carnosin noch dazu als Pulverform, aber halt eigentlich nur zyklisch, weil da hat man ja diesen Depoteffekt, was sich dann über 12 Wochen hinweg oder 8 bis 12 Wochen, je nachdem, wieder auswäscht. Das ist eigentlich ganz gut für Muskelgesundheit. Insofern nehme ich das mal einen Monat oder halt einmal im Quartal. In der Packung einmal im Quartal. Bin da eigentlich, fahre da sehr gut damit. Und ein NAD-Booster.
Halt, stopp. Warum nimmst du das Carnosin?
Für den Muskelstoffwechsel eigentlich. Okay. Also wenn man halt eben Sport macht, ist es ganz gut, weil es auch ein bisschen wie ein Schwamm wirkt, was diese ganzen sauren Muskelstoffwechselbestandteile mit rauszieht und deswegen denke ich mir, dass es da einen ganz guten Benefit hat.
Mhm. Und, spürst du auch einen Benefit oder ist es eher ein Glauben?
Ich nehme das jetzt schon seit einem Jahr mache ich das so, deswegen kann ich das jetzt schwer auseinanderhalten. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es mir gut tut.
Okay.
Und dass es gut ist für die Leistungsfähigkeit. Insofern ist das auch ein recht regelmäßiger Bestandteil, aber halt eben nur zyklisch, mal alle 3 bis 4 Monate. Und einen NAD-Booster nehme ich mal einen Monat und mal nicht. Mhm. Also meistens irgendwie also ebenso wie Carnosin auch einmal im Quartal. Ich glaube, ich bin in einem Alter, wo ich noch nicht so sehr davon profitiere von einem NAD-Boosting. Mein Spiegel war okay. Er war auf jeden Fall im unteren Optimalbereich vom NAD-Test, den wir ja auch haben. Also insofern habe ich da jetzt noch nicht so die Notwendigkeit gesehen. Genau, also das nehme ich einmal einen Monat mal im Quartal.
Ja.
Und meistens NR, weil das bei mir deutlich potenter war in der Steigerung vom NAD-Spiegel.
Interessant, okay.
Ansonsten, Quercetin und Vitamin C ist auch so ein Komplex, den nehme ich aber eigentlich nur im Winter oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich krank werde. Dann nehme ich ordentlich viel Quercetin und Vitamin C, gleich mal so 4 bis 5 Kapseln und Glynec, also gut. Glycin und NAC und dann ist alles weg. Also ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber...
Nee, also ich glaube da auch total. Das macht ja auch voll Sinn, oder? Ja. Ich meine, das eine auf der entgiftenden und so weiter
Seite. Das andere auf der antioxidativen Seite.
Genau, und das, ich meine, es gibt ja auch wirklich Studien dazu.
Ja, es ist nicht an den Haaren herbeigezogen.
Also Vitamin C verkürzt ja auch schon eine Krankheitsperiode, aber Quercetin kann halt auch richtig blocken und ist natürlich auch stark antiviral. Das heißt, sehr, sehr spannend. Es gab ja auch während Covid viele Quercetin-Studien. Also ja, ist einfach nur logisch, es eigentlich zu machen. Muss eigentlich jeder zu Hause haben, aus meiner Sicht.
Ja. Nee, ist auf jeden Fall meine Secret Sauce. Also man muss nur so ein bisschen das Gefühl haben, dass man irgendwie einen Halskratzen hat oder was weiß ich. Dann direkt meine Routine rein und werden direkt große Geschütze aufgefahren und dann ist es alles weg am nächsten Tag. Also das ist wunderbar. Genau. Ansonsten das waren eigentlich so die ganzen Regulars, die ich so nehme. Also die eigentlich sehr pragmatisch auch. Sind die ganzen Basics abgedeckt. Das Einzige, was ein bisschen speziell ist, ist halt noch Q10 und Symbiotikum, was mit dabei ist. Ansonsten Carnosin, NAD zyklisch, beziehungsweise NAD-Vorläufer muss man immer dazu sagen, weil NAD selber ja nicht ganz so viel bringt. Und die Secret Sauce für Immunsystem, Schwäche, Anfälle. Genau. Ansonsten versuche ich wenn wir jetzt von den Supplements wieder weggehen und mal wieder mehr zur Basis zurückgehen, wenn es um Ernährung geht, esse ich eigentlich sehr viel Gemüse. Und alles, was irgendwie Pflanzen betrifft, es gibt so keinen Tag, wo ich nicht irgendwie 4, 5 verschiedene Gemüsearten esse. Ich esse jeden Tag einen Salat, meistens aber abends, weil ich mir den dann noch zum Essen mit dazu mache. Ich schaue, dass ich möglichst viel Protein esse. Das sind bei mir so als Tagesziel, wie gesagt, so 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das sind dann in etwa so 110 Gramm. Aber ja, das ist schon auch eine Challenge, dahin zu kommen. Also das muss ich schon auch ganz ehrlich sagen.
Ich finde das auch nicht so einfach.
Ja. Vor allem, wenn man nicht jeden Tag Fleisch essen will, ist es gar nicht so einfach. Und man eben bedenkt, dass pflanzliches Protein ja nicht ganz so gut bioverfügbar ist wie tierisches Protein, muss man da schon dazu schauen. Aber ich esse auch jeden Tag 2 bis 3 Eier, also das hilft dann schon so ein kleines bisschen. Eier sind ja per se auch eine Vitaminbombe, also ja. Riesengroßer Eier-Fan. Auch auf jeden Fall.
Wir bekommen ja auch immer B-Vitamine gefüttert, die Hände, damit die.
Das stimmt.
Damit das Eigelb gelber ist. Also,
das stimmt. Da spare ich mir dann auch den B-Komplex. Zumindest, ja. Zumindest ein paar ausgewählte B-Vitamine. Dann habe ich auch mal Fasten probiert und das habe ich tatsächlich überhaupt nicht vertragen. Ich habe Intervallfasten gemacht für 3 Wochen, habe innerhalb von den 3 Wochen 3,5 Kilogramm abgenommen. Mir ist auch gar nicht schwer gefallen. Ich habe einfach das Frühstück weggelassen, habe dann nur Mittag und Abend gegessen und am Nachmittag versucht, noch einen Snack einzubauen, weil ich kann auch an einer Mahlzeit nicht ganz so viel essen. Da geht es mir genauso wie dir. Ich kann nicht mir 3 Burger in der Mittagspause irgendwie reinhauen. Erstens bin ich danach dann im Foodkoma. Also man fühlt sich dann auch nicht gut und ich würde es auch mengenmäßig gar nicht schaffen. Deswegen musste ich mir das halt dann ein bisschen mehr aufteilen. Offensichtlich hat aber auch das nicht gereicht, deswegen mache ich gar keinen Fasten und werde auf absehbare Zeit auch kein Fasten mehr machen, weil das einfach nicht gepasst hat.
Genau, am Ende sagen ja auch jetzt die meisten, dass am Ende viele dieser Benefits vom Intervallfasten ja eigentlich nur davon kommen, dass man weniger Kalorien zu sich nimmt. Wenn man aber kein Kalorienproblem hat, macht es auf jeden Fall auch keinen Sinn. Hast du mal drüber nachgedacht, ein längerfristiges Fasten zu machen? Einfach, weil da gibt es ja dann schon nochmal andere Benefits, dass sich der Körper mal richtig durchreinigt und so weiter. Schwören ja doch viele drauf. Hast du darüber mal nachgedacht? Hast du es mal gemacht?
Nee, ich habe es nicht gemacht. Und ich habe mir zuerst gedacht, ja, okay, ich mache jetzt mal Intervallfasten, einfach mal, um metabolische Flexibilität so ein bisschen zu fördern. Man merkt ja auch, dass man am Anfang so ein großes Craving nach irgendwas zu essen hatte in der Früh. Das war bei mir ja schon auch, aber nach 4 Tagen war es halt weg. Und genau, dann ist man in der Früh aufgestanden, das war das Normalste der Welt und man hat sich in der Früh eine halbe Stunde in Zeit gespart, weil ich stehe ja nur auf, gehe duschen, gehe Zähne putzen und fahre zur Arbeit. Also es ist ja schon eine sehr effiziente Routine, sage ich jetzt mal. Aber dadurch, dass ich beim Intervallfasten schon so viel an Gewicht verloren habe und ich glaube, ich generell einen sehr schnellen Stoffwechsel habe, ist es nicht förderlich, wenn ich dann mal so ein 2 oder 3 Tagesfasten mache.
Ja, ich glaube, wenn man es macht, müsste man in unserem Fall wahrscheinlich wirklich schauen, dass man jeden Tag ein bisschen Krafttraining macht, aber nur ganz locker, also halt irgendwie auf 60% oder so, ne? Und dann gegebenenfalls echt noch Aminosäuren supplementiert, einfach, dass man nicht so Muskelmasse verliert, weil halt, wenn du halt so wenig Fett hast, dann geht es halt schnell bergab, ne?
Dann wird halt erst sofort wieder aufgefressen.
Da ärgert man sich dann halt schon drüber. Ich meine, andererseits, du hast natürlich andere Benefits, die. Also ich glaube, ich werde es irgendwie jetzt demnächst schon mal probieren müssen. Vielleicht lässt du dich ja auch breitschlagen, dann machen wir es gemeinsam. Aber mehr als 3 Tage würde ich mich jetzt am Anfang auch nicht trauen. Ja.
Dann ist der Schmerz geteilt, wenn wir am Ende 4 Kilogramm weniger Muskelmasse
mit 50
haben.
50 Kilo dann.
Im Office sitzen, aber dafür mental super leistungsfähig sind.
Genau, jetzt müssen wir mal ein bisschen, das müssen wir tatsächlich ein bisschen pacen. Ich sehe gerade, wir sind schon echt lange
am Reden. Fasten, das ist nicht so mein Thema gewesen. Ja. Und auch, ich muss dann einfach schaffen, viele Mahlzeiten am Tag zu essen. Ich esse auch nicht 3, sondern eher 4 oder 5 Mahlzeiten am Tag, vor allem am Nachmittag dann noch was. Und am Abend vielleicht noch 1 oder 2 Mal. Ich schaue auch sehr darauf, dass ich esse wahrscheinlich zu viele Kohlenhydrate, aber halt auch alles, was irgendwie Kohlenhydrate hat, schmeckt mir auch. Insofern schaue ich halt immer, dass ich die gut verpacke. Also nicht mit Kohlenhydraten direkt bei der Mahlzeit reinstarte, sondern halt auch vorher Eiweiß esse oder Eiweiß und Fett esse. Deswegen isst man ja eigentlich auch, wie es die Oma gelehrt hat, einen Salat vorher und dann kommt erst die Hauptspeise und das Dessert kommt eigentlich erst ganz am Ende. Macht heutzutage eigentlich kaum jemand mehr. Insofern gebe ich mir da immer Mühe, die Kohlenhydrate gut zu verpacken, um meinen Blutzuckerspiegel nicht ganz zu sehr zu überlassen. Und ich schaue halt dann noch die ganz normalen Basics. Wenn man Fisch isst, schaut man halt, wo kommt er denn her. Wenn man sich Meal Prep mit in die Arbeit nimmt, mache ich es halt nicht in der Plastikdose. Das sind eigentlich so ein paar Low-Hanging Fruits. Das ist jetzt nicht wirklich Longevity-Routine, aber eigentlich ja dann doch.
Ja, irgendwie oder? Ja schon, weil du natürlich verhinderst, dass sich Schwermetalle oder Mikroplastik auf Dauer akkumulieren, oder?
Ich bin ja jetzt auch nicht super, super fanatisch und esse deswegen gar keinen Fisch mehr und mache mir den ganzen Tag darüber Gedanken, wie viele Schwermetalle oder Mikroplastik ich mir in meinen
Körper
klatsche.
Ist ja auch hauptsächlich jetzt
klatsche.
Thunfisch, Schwertfisch, oder? Ich meine, das isst man ja auch nicht
unbedingt. Aber statt Thunfisch esse ich halt dann einfach Sardinen zum Beispiel. Mhm. Also Es sind halt so ein paar kleine Sachen, haben wir ja eh auch in den jeweiligen Folgen besprochen. Gibt eine Schwermetallfolge, gibt eine Mikroplastikfolge. Was sind so die Sachen, die man jeden Tag eigentlich machen kann? Oder die Sachen, die man aus seinem Alltag eliminieren kann, damit es halt dann einfach läuft. Genau. Und ansonsten.
Wie geht's abends weiter?
Tag, ich wollte gerade sagen, der Tag dann schon vorbei und am Abend, also ich glaube, meine Nummer eins Prio, viel wichtiger als alles andere, ist für mich eigentlich Schlaf. Und ich schaue da sehr darauf, dass ich immer so mindestens 7,5 Stunden schlafe. Das passt dann auch wunderbar. Also nicht kürzer, muss auch nicht wirklich länger sein. Ich gehe meistens zu einer ähnlichen Zeit ins Bett. Das ist meistens so 11, rund um 11. Mal ist es 10:30, mal ist es 11:30 und stehe halt dann um 7 auf. Deswegen passt das auch wunderbar. Ich habe auch das Glück, dass ich mich einfach umdrehen kann und dann schlafe ich direkt, also innerhalb von 10 Minuten. Das ist sehr, sehr angenehm. Deswegen ist es auch nicht so tragisch, wenn ich halt dann erst um 11:30 ins Bett gehe, weil ich schaffe dann trotzdem noch 7 Stunden.
Ich frage mich, ob das jetzt unbedingt Glück ist. Ne? Ich meine, wenn du natürlich diese Routine dauerhaft durchziehst, dann fällt es einem normalerweise auch sehr leicht, einfach einzuschlafen. Ne? Dann ist halt der Körper einfach so dran gewöhnt und ist halt dann müde, oder? Also dementsprechend glaube ich nicht, dass es unbedingt nur Glück ist. Also es ist natürlich auch einfach eine strikte Routine.
Ja, das zahlt auf jeden Fall drauf ein. Und Routine ist am Ende ja sowieso das Wichtigste. Und es ist auch gar kein Thema, wenn man seine Routine mal bricht. Aber es ist halt dann nur eine Routine gewesen, wenn man halt da wieder drauf zurückkommt. Ich habe auch eine Blaulichtfilterbrille zu Hause. Die nutze ich aber tatsächlich super selten. Ich mache meistens am Abend noch was am Laptop und sitze dann um 10:30, 11 noch im Laptop im Bett und trage aber keine Blaulichtfilterbrille. Ich habe es auch mal getestet, mit und ohne, und es hat für mich keinen Benefit. Das muss ich halt auch dazu sagen. Ich habe deswegen nicht besser oder schlechter geschlafen, weder gefühlsmäßig noch Garmin und Rincon Tracking mäßig. Insofern war das für mich jetzt nicht so der große Hack. Ich habe schon bei allen Devices, die man so hat, gibt es ja so einen Night Mode. Aber das ist jetzt auch nicht der krasse Night Mode, wo der ganze Screen dann so rötlich-gelblich wird, sondern es ist halt so ein 30-40% Filter, der sich da übers Display legt, sowohl beim Laptop als auch beim Handy. Ja, genau. Das ist eigentlich meine Abendroutine. Ich schaue, dass ich nicht zu spät schlafe. Das ist tatsächlich was, was ich gar nicht packe. Nicht zu spät esse, sorry. schlafen auf jeden Fall.
Okay.
Aber ja, beim Essen ist das Thema, wenn ich nach 9 oder 10 noch. Also ich kann schon spät essen, aber da muss es eher was Leichtes sein. Wenn das dann noch sehr fettig ist oder sehr, zum Beispiel der Pizza, dann ist der Schlaf nicht gut. Ja, aber ich wache dann auch in der Nacht auf und habe Durst.
Ja,
weil
nee, das
so, weil
kann man
auch
gar
so
nicht
dehydriert
wirklich erholsam
wird.
Schlafen, das geht einfach nicht.
Ja. Nee, ich glaube auch nicht, dass es viele Leute gibt, die das können.
Nee, ich glaube, es gibt niemanden,
und dann noch
der das
gut schlafen.
Kann. Es gibt viele Leute, die überzeugt sind, dass sie es können. Ja.
Genau, genau. Das stimmt. Und das gilt auch für viele andere Bereiche. Ja. Ansonsten, ich gehe regelmäßig zur Vorsorge, super wichtig.
Also sind wir mit abends schon fertig, das war im Grunde alles. Du arbeitest sogar dann noch im Bett. Meine Güte, das ist natürlich.
Ich habe aber auch
asozial.
Während dem Studium, ich habe immer nur im Bett gelernt. Ja, also das ist halt einfach, das ist meine Routine. Ich wollte jetzt sagen Happy Place, aber
Happy Place,
das ist jetzt nicht so passend. Nee, aber insofern, das ist abends nicht sonderlich komplex, sondern ich will halt einfach gut schlafen und ich will nicht zu spät schlafen.
Also es ist entweder, dass du dich einfach überhaupt nicht stresst deswegen, oder es ist deine überlegene Genetik, dass du sogar im Bett schlafen kannst, Mario. Also ich bin beeindruckt, im Bett arbeiten kannst. Also ich kann das schon auch, aber ich merke dann über die Zeit hinweg, dass mein Schlaf schlechter wird, weil ich einfach nicht so abschalte im Bett. Ich bin dann immer nur am Nachdenken, was ich noch alles machen könnte. Und deswegen, da bin ich extrem strikt. Also das finde ich beeindruckend.
Okay, ich mache das schon seit 10 Jahren so. Also
ich habe das Studium schon auch gemacht.
Deswegen ist da auf jeden Fall. Vielleicht ist es aber halt auch die Routine. Ne?
Ja.
Kann ja auch sein.
Ja.
Will man ja nicht verleugnen. Ja, und dann ist noch ein wichtiges Thema. Ich gehe halt regelmäßig zur Vorsorge. Habe mich vorher schon kurz angefangen. Ich trage eine Brille, also gehe ich jährlich zum Augenarzt. Aber ich würde auch ohne Brille jedem empfehlen, jährlich zum Augenarzt zu gehen, einfach mal, um den Augendruck zu messen. Das ist ein Thema, was niemand am Schirm hat. Und ich war mal einen Monat auf der Augenheilkunde im KPJ. Und das war so mein Number One Takeaway. Bitte geht zum Augenarzt und lasst euch euren Augendruck messen, weil wenn man was merkt, ist es zu spät und 95% vom Nervus Opticus, vom Sehnerv, sind tot.
Ja, ja.
Und erst dann merkt man es, insofern super wichtig, und das ist auch nicht hysterisch und nicht paranoid, wenn man jährlich zum Augenarzt geht oder zumindest alle 2 Jahre macht. Das sollte Standard sein. Dann gehe ich zum Hautarzt, einfach weil ich einige Muttermale habe und mir die halt regelmäßig anschauen lassen will. Der würde wahrscheinlich auch alle 2 Jahre reichen. Ich gehe jetzt trotzdem einmal
ja, gut,
pro Jahr.
Ja, ich meine, so ein Melanom kann sich schon mal schnell entwickeln, oder? Also ich finde jetzt nicht unbedingt übertrieben.
Nee, voll. Und man ist ja dann auch mal in der Sonne, auch wenn man sich immer bemüht, Sonnenmilch aufzutragen, Sonnencreme aufzutragen. Ich vergesse es auch hin und wieder mal und ich hatte heuer auch schon mal einen massiven Sonnenbrand. Deswegen, man schafft es halt dann doch nicht immer ganz. Insofern, ich gehe auch jährlich zum Zahnarzt und lasse mir da alles mal durchchecken, mache eine professionelle Zahnreinigung. Nicht, weil ich schlechte Zähne habe, sondern einfach, weil es Orte gibt im Mund, wo man nicht so gut hinkommt und die gehören auch mal ordentlich angeschaut. Das ist, glaube ich, auch was, was absolut jeder machen sollte. Da gibt es keine Ausrede, das nicht zu machen.
Ja, aber die Zahnreinigung, da gibt es jetzt ja Debatten, ob die klassische schulmedizinische Zahnreinigung so die richtige ist. Da freue ich mich jetzt dann drauf, wenn wir dann bald mal den Fabian Schick oder so hier haben. Aber das ist Kratzen und so, ob das so Sinn macht. Ne?
Ich war jetzt zweimal bei der gleichen Zahnärztin.
Verschiedene Meinungen auf jeden Fall.
Und einmal war es so, einmal haben sie das ja mit den klassischen Geräten gemacht. Und ja. Da gibt es ja diese Luftgeräte und diese Art Sandstreuer,
genau.
Die dafür sorgen, dass der Zahnstein dann weggeschliffen wird. Und als ich letztes Mal war die Zahnassistentin, die das gemacht hat, die hat das manuell gemacht. Also ohne jegliche Geräte. So einem Kratzer, ne? Ja. Genau, sondern nur mit so einem Haken. Und ich habe dann auch gefragt, gibt es einen speziellen Grund, wieso sie das macht? Und hat sie einfach nur gemeint, nee, sie packt den Lärmpegel nicht. Also sie hatte keine, sie hat nicht gesagt, das ist irgendwie besser, weil ich gesagt habe, ist das dann schonender für die Zähne. Aber sie hat nur gesagt,
Ich habe aber tatsächlich auch meistens nur mit dem Schaber gehabt, einfach weil es so wenig ist. Und dann wird das halt schnell gemacht und dann
ja, trotzdem, zwischen den ganzen Zahnzwischenräumen auch weiter hinten bei den Backenzähnen mal durchgeputzt und da kommt man mit dem Schaber ja zugegebenermaßen nicht überall hin.
Keine Ahnung, wie das dann machen.
Mit dieser Nadel.
Aber ich kann mich erinnern, das letzte Mal war, glaube ich, nur mit dem Schaber.
Okay. Ja. Dann hattest du auch die lärmarme Variante.
Die Sparversion.
Genau. Ja, und ansonsten Blutuntersuchung hatte ich eh schon angekündigt. Das ist ein super wichtiges Thema. Und ansonsten, ich meine, generelle Routine.
Entschuldigung, bitte?
Ja, generelle Routine ist einfach, ich versuche so wenig wie möglich Alkohol zu trinken. Klingt extrem langweilig, aber ist tatsächlich...
Ja, und das ist ja was wir im Studium nicht befolgt haben, oder?
Nee, gar nicht. Also, ich glaube, es gibt wenige...
Ich glaube, das Medizinstudium ist wirklich extrem schlecht für die Gesundheit. Deswegen wird Alkohol nicht wegen dem fast Lernen. Schon zelebriert.
Nicht wegen dem Lernpensum, das gar nicht, sondern eigentlich, weil da wirklich sehr viel gefeiert wird. Und sehr viel Alkohol getrunken
zumindest
wird.
Zumindest in Österreich. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie es in Deutschland ist.
Ich habe ja nur die österreichische Erfahrung. Ja. Aber da wird enorm viel Alkohol getrunken. Genau. Und das mache ich jetzt seit einem Jahr in einem sehr, sehr geringen Ausmaß. Und es tut mir einfach super gut. Weil wenn ich halt Alkohol trinke, ist der nächste Tag ist nicht gut. Alle Scores sind schlecht. Aber deswegen ich, es ist jetzt nicht nur wegen den Scores, aber ich fühle mich halt einfach nicht gut. Ich bin nicht so... kann mich nicht gut konzentrieren, man ist nicht wirklich leistungsfähig. Ja. Am Ende sind das eigentlich alles Sachen, die ich nicht wirklich haben will. Deswegen versuche ich das halt auf Minimum zu reduzieren. Aber trotzdem schmeckt mir ein Bier gut oder ein Glas Wein gut. Ja, das muss man schon auch dazu sagen. Es geht um die Mitte. Machen, ne? Ja. Aber halt nicht einfach bei jeder Gelegenheit oder mal sagen, ja, am Abend jetzt trinke ich halt mal ein Bier oder mal ein Glas Wein. Weil, wieso? Man kann auch was Nicht-Alkoholisches trinken. Es geht ja nicht um den Alkohol. Und sonst geht es ja doch um den Alkohol.
Also um den Alkohol geht es aus meiner Sicht nur, wenn man viel trinkt. Weil ein Getränk ist gleich kein Getränk. Und du hast trotzdem am nächsten Tag den negativen Effekt. Also ich verstehe Leute nicht, die es trinken, weil es ihnen schmeckt, in Anführungszeichen. Weil man kann genau gleich schmeckende Getränke auch ohne Alkohol haben. Also man trinkt es da dann eigentlich schon, weil man irgendwie Bock auf den Alkohol hat.
Das ist der Punkt.
Und dieses eine Getränk, das ruiniert dir schon den Schlaf in der Nacht. Also es dann lieber einfach lassen. Und wenn man dann mal eine feiert, dann kann man ja auch mal ein paar mehr trinken, aber dann ist auch schon egal. So. Also so handhab's ich.
Ja.
Aber am besten natürlich gar nicht, weil es einfach immer ungesund ist. Und es gibt jetzt immer mehr Studien, die rauskommen. Da wird Alkohol dann teilweise mit Heroin verglichen und was weiß ich. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber am Ende ist Alkohol halt schon eins der größten Gesundheitsprobleme, die Deutsche zum Beispiel haben. Und ich glaube, da werden wir in 20, 30 Jahren ganz anders drauf schauen. Vielleicht auch erst in 50, einfach weil es so verankert ist. Aber Alkohol ist leider echt übles Zeug.
Ja, ja, und wenn man 3 bis 5 Mal pro Woche am Abend ein Glas Wein trinkt, dann ist das zu viel.
Das ist Alkoholismus.
Da habe ich auch eine ganz klare Meinung dazu, das ist zu viel. Und wenn man das macht, dann sollte man sich einfach mal überlegen, ob man das nicht weglassen kann und ob man nicht ohne auskommt, weil das tut einem auf keinen Fall gut.
Ja, man wird Schwierigkeiten haben für ein paar Wochen, weil man dann auf Entzug ist, weil man halt wirklich süchtig ist. Ne? Das ist halt der
Also es ist nicht so ein klassischer, okay, ich zittere und ich habe irgendwie...
Ja. Dafür warst du zu wenig.
Ich werde so kaltschweißig, aber man merkt halt, dass man sich nicht so gut konzentrieren kann und dass man am Anfang auch deutlich schlechter schläft.
Man wird nicht einschlafen vor allem.
Ne? Genau, viele trinken ja auch Alkohol, damit sie runterkommen und damit sie leichter einschlafen. Ja. Und das funktioniert aber
Ohne jetzt müssen wir Alkohol auch noch eine Alkoholfolge machen.
Also, Alkoholfolge müssen wir eigentlich unbedingt machen. Nicht.
Ja, gibt's jetzt zum Abschluss, Mario, weil wir haben jetzt schon echt lange gequatscht, war wieder nett. Gibt's noch irgendwas, was du jetzt nächste Zeit probieren willst, was du vielleicht noch nicht gemacht hast, wo du vielleicht glaubst, dass das einen krassen Impact auf dich haben könnte, wo du einfach hoffst, irgendwas, was du in der nächsten Zeit optimieren möchtest, wo du vielleicht in letzter Zeit noch nicht so viel Zeit reingesteckt hast, was du vielleicht auch anpassen möchtest.
Ja, ich möchte eine VO2 Max von 60 haben. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Ich habe schon gesagt, am Anfang sind es 52 und ich werde jetzt in der nächsten Zeit mal versuchen, zweimal die Woche Cardio zu machen. Einmal nur klassisches Zone-2-Training und einmal so ein wirklich intensives High-Intensity-Intervall-Training und mal schauen, wie schnell man das in diesen Zielbereich bekommt. Das ist mir sehr wichtig, weil ich das total vernachlässigt habe und ich glaube, dass das trotzdem noch ganz gut vereinbar ist mit Krafttraining.
Ja.
Und dann würde ich gerne mal Methylenblau testen. Achtung, das ist eine Chemikalie, ist kein Supplement. Das ist zumindest in der EU so gelabelt.
Ein Farbmittel, oder? Also
eigentlich Farbstoff. Ist es ein Farbmittel, genau. Wenn man das trinkt oder zu sich nimmt, dann ist auch der Mund blau, darf man sich nicht wundern. Aber genau, das soll auch keine Werbung dafür sein, sondern einfach was Persönliches, was ich gerne mal probieren würde. Soll sehr, sehr gut sein für Entzündungen, soll sehr, sehr, sehr potent antientzündlich sein, antioxidativ sein und sehr gut für die Mitochondriengesundheit. Und in Amerika ist das schon ein bisschen weiter verbreitet, wie so viele Sachen. Wir haben ja auch letztes Mal, du hast am Ende über Peptide gesprochen. Soweit bin ich noch nicht, da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Aber da schaue ich mal, was du für Erfahrungen machst. Aber ja, Methylenblau würde ich auf jeden Fall gerne mal testen.
In der Theorie ja sicher auch ein spannendes Produkt, einfach um die Mitochondriendichte zu verbessern oder die Mitochondriengesundheit zu verbessern, während du dein VO2 Max Training machst.
Also so ist es.
Sicherlich nicht unspannend. Aber ja, cool.
Das
war echt interessant. Also wir haben jetzt am Ende, glaube ich, genauso lang geredet wie bei meiner Routine. Einfach weil wir uns ständig wieder in irgendwelchen Themen verloren haben. Aber war, glaube ich, sehr spannend und sehr interessant. Und wir haben viel angerissen, was auch wirklich actionable ist, was viele Leute auch zu Hause umsetzen können. Weil es ja auch schon so realistisch umgesetzt wird von jemandem, der tatsächlich gar nicht so viel Zeit in so eine Routine investiert. Deswegen glaube ich sehr interessant für Leute auch, die vielleicht eher einsteigen gerade und einfach mal gucken wollen, okay, womit fange ich an? Und was ist vielleicht auch niederschwellig? Ne? Also ja, cool für den und cool und danke für den Einblick, Mario.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, und ich glaube, hier an dieser Stelle beenden wir die Folge. Wenn es euch Spaß gemacht hat, bitte abonnieren, bitte Kommentare da lassen, Feedback da lassen. Würde uns sehr freuen. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Vielen Dank.
Und nicht vergessen, wenn es einen Kommentar gibt, auch an podcast@beyondlifespan.de schreiben oder halt einfach auf allen Plattformen kommentieren. Das funktioniert auch wunderbar. Ansonsten habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Hat Spaß gemacht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.